Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Daniel Altmaier hat ganz überraschend die dritte Runde der French Open erreicht. Laura Siegemund hat es ihm gleich getan. Novak Djokovic hatte überhaupt keine Probleme. Und insgesamt war das mal wieder ein Tag, der bei den Damen ein sehr, sehr offenes Bild inzwischen ergibt. Bei den Herren haben sich überwiegend die Favoriten durchgesetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, unserem vierten Daily hier zu den French Open auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp Joubert ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir allerdings anderweitig Unterstützung gesucht von Challenger Corner beziehungsweise der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wir wissen alle, dass Florian eher der Spezialist fürs Herrentennis ist. Deswegen werden wir heute die Frauen eher wenig betrachten. Wir werden sie aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal wieder ausführlich dann mit besprechen. Und werdet ihr dann natürlich auch über das Damenturnier ausführlichst informiert werden. Heute dann eher ein bisschen kürzer. Aber wir erleben jetzt hier so ein bisschen bei diesem Grand-Slam-Turnier eine, ja, so ein bisschen die Spezialität von dir, Florian, oder? 9 Spieler, die nicht in den Top 100 sind, haben die dritte Runde erreicht. Das erste Mal oder die meisten nicht Top 100 Spieler, die in der dritten Runde sind, seit 1994 Wimbledon. Das ist schon stark.
Ja, und ich glaube zum ersten Mal in Roland Garros seit den 80er Jahren, oder?
Seit 1985, genau.
Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt geschuldet, kann man vielleicht sagen. Aber es zeigt natürlich auch, dass so diese, ja, vielleicht ein bisschen despektierlich genannten Hinterbänkler in den außerhalb der Top 100 inzwischen aber auch sehr, sehr gutes Tennis spielen können und es dementsprechend auch wirklich verdient haben, hier in diese dritte Runde zu kommen. Da sind einige Namen, ich glaube, wir werden jetzt darüber auch gleich sprechen, die, ja, das ja auch schon ein bisschen absehbar waren, am Ende dann auch mit diesen Rewards hier auch belohnt zu werden.
Roberto Caballes Baena, Pedro Martinez Portero, Norbert Gombos, Marco Cecchinato, Kevin Anderson, Daniel Elahi Galan, Daniel Altmaier, Sebastian Korda und Hugo Gaston. Das sind die 9 Namen, die hier die dritte Runde erreicht haben. Und Cecchinato und Anderson, die waren schon mal weit weiter oben. Cecchinato hier vor ein paar Jahren im Halbfinale gewesen, Kevin Anderson schon im Wimbledon-Finale gewesen. Die sollte man vielleicht nicht zu denen zählen, die außerhalb der Top 100 eigentlich oder außerhalb der Top 100 gehören. Das sind Spieler, die schon weiter vorne in der Weltrangliste waren und trotzdem 9 Spieler, die hier in die dritte Runde reingekommen sind, die im Moment nicht in den Top 100 sind. Und wir fangen mal mit einem an, der heute für eine richtig große Überraschung gesorgt hat. Das ist nämlich Daniel Altmaier. Vor Februar 2019, da war er gar nicht mehr mit einem Ranking vertreten, weil er über ein Jahr lang verletzt war. Das komplette Jahr 2018 war er ausgefallen wegen Verletzungen. Und er ist dann 2019 durch die Knochenmühle ITF-Tour gegangen, halt über die 10.000er Turniere, 15.000er, 25.000er Turniere und hatte sich im Laufe des Jahres, im Laufe dieses Jahres, Anfang des Jahres, hatte er sich wieder so weit in die Top 250 gespielt, dass er dann auch wieder an den Qualifikationen für die Grand Slams teilnehmen konnte. Und dann hat er hier bei den French Open die Qualifikation überstanden, hat dann in der ersten Runde Feliciano Lopez besiegt, hatte also den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und jetzt hat er gegen Jan-Lennard Struff mit 6:3, 7:6 und 6:3 gewonnen und das war ein beeindruckender Sieg. Altmaier mit seiner einhändigen Rückhand hat er Winner um Winner geschlagen, die Vorhand für die Returns waren super, Struff hat kaum freie Punkte bekommen und am Ende hat Altmaier in 3 Sätzen klar gewonnen. Das war so nicht abzusehen.
Nein, es war absolut so nicht abzusehen, aber du hast es schon angesprochen. Also gerade die Verletzungsmisere von Daniel Altmaier ist eine wirklich, ja, eine langjährige Geschichte gewesen. Und dann hat er eben 2019, da hat er 4 Turniere auf der ITF World Tennis Tour gewinnen können, war sein bisher erfolgreichstes Jahr als Profi, ist dann 2020 auch hier schon mit 2 Halbfinalteilnahmen auf Challenger-Ebene in das Jahr gestartet, hat er in den USA und auch in Australien eben in die letzten 4, ist in die letzten 4 gekommen. Dann kam das Corona-Break. Und dann hat er eben vor allem in dieser Corona-Pause sehr viel an seiner Fitness auch gearbeitet. Und ich glaube, das merkt man, wenn man ihn jetzt gerade auch sieht. Er ist wirklich physisch, körperlich richtig gut. Und das ist auch wichtig natürlich, wenn es dann in diese Best-of-5 Spiele dann eben auch geht. Und dementsprechend glaube ich, kann er daran anknüpfen. Und das ist ja so die große Gefahr, weil für ihn kam das Break eigentlich zu einer falschen Phase. Und ja, er hat dann viele Challenger-Turniere schon gespielt und das ist das, was ich eingangs so meinte. Diese Corona-Geschichte kann natürlich schon den ein oder anderen Spielern auch außerhalb der Top 100 vielleicht zugute gekommen sein, weil sie eben vielleicht schon relativ viel Matchpraxis gesammelt hatten. Eben auch natürlich schon auf Sand, denn er hat eben angefangen in Italien schon zu spielen, hat dort den Sandplatz-Swing komplett durchgespielt in Todi, in Triest, in Cordenons. Und hat da eben sehr, sehr viel Matchpraxis sammeln können. Dazu kommt, dass Daniel Altmaier ja auch schon seit einiger Zeit jetzt mit dem argentinischen Ex-Profi Francisco Yunis unterwegs ist, ist dort auch in Südamerika während der Wintermonate zur Vorbereitung. Also das ist natürlich einer, der vor allem auch auf dem Sand richtig, richtig gefährlich sein kann. Und man hat von Daniel Altmaier ja schon immer mal, in der Vergangenheit ja immer mal so drauf gewartet, wann kommt so der richtige Durchbruch. Und ich glaube, heute war ganz bestimmt ein Match, das was ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt hat.
Altmaier hat 44% der Punkte bei Aufschlag von Jan-Lennard Struff gewonnen. Und das ist eine Quote, die Struff selten so bekommt, weil er hat einen guten Aufschlag. Er hat einen sehr kontrollierten Aufschlag. Aber Struff kam zu wenig freien Punkten in diesem Match heute. Er hatte 60% der ersten Aufschläge getroffen, aber da nur 65% der Punkte gemacht. Und auch das ist ein Wert, den er eigentlich größer gewohnt ist und eigentlich auch größer braucht, um dann solch ein Match zu gewinnen, gerade auf einem langsamen Boden. Und Altmaier, wenn er in den Rallyes war, hat er die Punkte gemacht und er hat sie souverän gemacht. Und ich habe es eben schon gesagt, die einhändige Rückhand ist, die kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Die hat heute sehr gut getroffen und er spielt hier mit einem famosen Selbstbewusstsein. Das kann man auch haben, wenn man 5 Matches am Stück gewonnen hat, ne?
Ja, das baut dann natürlich so auf. Also das kennt man ja dann bei vielen, die dann so einen richtigen Lauf gestartet haben. Und ich glaube, das ist auch, was vorher schon mal angesprochen wird. Also ich konnte in Todi mit ihm auch sprechen, kurz nach der Pause, als er sein erstes internationales Turnier wieder gespielt hat. Und er hat gesagt, also gerade dieser Fitnessaspekt, das hat ihm unglaublich viel gebracht. Und du hast es angesprochen. Also er ist einer, der kann dann auch wirklich Winner schlagen. Ne? Also auch tatsächlich auf den langsameren Belegen, weil er die Technik dafür hat, weil er aber auch die dementsprechende Physis dafür hat.
Tellen Griekspoor in der ersten Runde, der sowieso gute Monate in den letzten Monaten hatte, hat er in der ersten Quali-Runde geschlagen. Dann Hiroki Moria, dann Ruben Bemelmans, jetzt Feliciano Lopez und Jan-Lennard Struff. Daniel Altmaier steht in der dritten Runde und er hat mal gerade so sein Preisgeld verdoppelt in seiner Karriere. Er hatte vorher 130.000 Dollar oder Euro gewonnen, jetzt hat er 130.000 für das Erreichen der dritten Runde erreicht. Also auch das ist für ihn natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Er wird in der dritten Runde Außenseiter sein. Er trifft dort auf Matteo Berrettini, der hat gegen Lloyd Harris in 4 Sätzen gewonnen und Matteo Berrettini ist gerade hier auf Sand, finde ich, ein sehr, also nicht zu unterschätzender Gegner und vor allen Dingen gehört er zu einer Armada an Italienern, die in diese dritte Runde gekommen sind. 5 Italiener haben es in die dritte Runde geschafft. In der Open Era haben es noch nie so viele italienische Herren in die dritte Runde geschafft und das ohne Fabio Fognini.
Ja, Fabio, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, der hat, naja, wie soll ich es ausdrücken, ein paar unglückliche Auftritte in den letzten Wochen gehabt. Und ich glaube, das ist jetzt in Paris auch weiter bestätigt worden.
Ja, das ist weiter bestätigt worden. Matteo Berrettini hat hier in 4 Sätzen gewonnen und trifft jetzt, wie gesagt, auf Daniel Altmaier. Das ist eine dritte Runde, die für Daniel Altmaier als Belohnung gelten sollte. Für Matteo Berrettini, der ist natürlich ganz klarer Favorit. Wir müssen über die beiden Finalisten von Hamburg sprechen. Du warst in Hamburg die ganze Woche vor Ort, hast Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas gesehen. Beide haben sich in der ersten Runde mehr als gequält. Beide mussten über 5 Sätze, beide haben sich durchgebissen und beide sind jetzt in die dritte Runde eingezogen. Stefanos Tsitsipas hat gegen, das muss man jetzt nochmal wiederholen, sein Idol, wie er das in Hamburg genannt hat, Pablo Cuevas mit 6:1, 6:4 und 6:2 gewonnen und Andrei Rublev hat gegen Alejandro Davidovich Fokina in 4 Sätzen gewonnen, hat nur im dritten Satz also eine kleine Konzentrationslücke zugelassen, ansonsten auch eher souverän weiter. Die beiden sollten jetzt im Turnier angekommen sein.
Ja, also es war ja eine der großen Diskussionen nach dem Sonntag, spätestens nach dem Sonntag, dem Finale in Hamburg, was ja gleichzeitig mit dem Start des Grand Slams Turnier stattgefunden hat. Sowas gab es ja, glaube ich, auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Und da war ja viel so die Frage immer an Tsitsipas und auch an Rublev, naja, also wie ist das jetzt, euer Fokus auf Roland Garros? Und die haben also total abgewiegelt und haben immer gesagt, naja, also wir sind im Moment hier in Hamburg und das ist das, was uns im Moment interessiert. Und das haben sie eigentlich auch die ganze Woche wirklich bestätigt. Also bis zum Finale, das war ja auch ein richtig hochklassiges Match, hat man gemerkt, die wollen dieses Ding hier tatsächlich gewinnen. So, und mit dem Moment an, wo der Matchball oder der Doppelfehler in dem Fall von Tsitsipas dieses Turnier dann am Ende entschieden hat, ging natürlich auch sofort der Fokus auf Paris um. Tsitsipas hat noch nicht mal eine finale Pressekonferenz gegeben. Der ist quasi direkt eigentlich zum Airport geflogen. Rublev hat noch kurz in der PK gescherzt und hat gesagt, naja, das darf man nicht vergessen. Andrei Rublev hat dieses Jahr schon 2 ATP-Turniere gewonnen. Ja, der hat in Australien und in Doha in Katar schon 2 Turniere gewonnen gehabt. Und er hat also gesagt, naja, also jedes Mal, auch wenn er diese Turniere gewonnen hatte, er musste sofort abreisen. Also das ist für ihn mehr oder weniger Business as usual. So war es in Hamburg eben auch. Kurze Vorbereitungszeit, neue Retests, diese ganzen Geschichten und alle haben eigentlich gesagt, na, das kann nichts werden. Ne? Also diese Umgewöhnung und dann eben auch noch diese fehlende Trainingszeit und Eingewöhnungsphase, die dort eben nicht da ist, das kann nicht wirklich was werden. Und dann hast du wieder so einen Knackpunkt, dann gewinnst du deine ersten Matches, dann auch noch unter diesen Umständen, also wirklich spitz auf Knopf, und das kann dann wieder so eine Initialzündung sein, dahingehend dann in so einer Woche oder in solchen 2 Wochen dann auch richtig tief zu gehen. Und ich glaube, Rublev vor allem hat auch diese Woche in Hamburg spielerisch überzeugt und auch jetzt in Paris wieder, muss man sagen, das ist ein richtig, richtig guter. Und wenn man dem auch seine Vorhand anschaut, da hat er ja auch gesagt, also er war ein riesen Nadal-Fan, das hat er sich abgeschaut, das wollte er immer in ähnlicher Form dann auch hinbringen, obwohl er natürlich sagt, das würde er nie in dem Fall sich daran einen Vergleich dahingehend dann auch sich erlauben. Aber nichtsdestotrotz, der ist ein richtig heißer Kandidat und ich glaube, da können wir uns noch auf den eine oder andere Überraschung vielleicht auch gefasst machen.
Rublev hat heute wirklich gut gespielt, das muss ich dann auch sagen. Und mir haben seine Auftritte dann auch in Hamburg sehr gut gefallen. Und du hast es gesagt, dieses Finale, das lief halt parallel zur ersten Runde dann auch bei den French Open, beziehungsweise zum ersten Tag. Und ich kam überhaupt nicht davon weg, von diesem Match zwischen Rublev und Tsitsipas. Und das war ein fantastisches Match und es war toll zu sehen, dass keiner von beiden in irgendeiner Weise auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, ich muss hier weg. Beide haben noch den Test in Hamburg gemacht, so mussten sie in Paris keine Quarantäne überstehen, weil sie sind dann sofort ins Hotel, konnten am nächsten Tag sofort trainieren und dann halt am Dienstagabend ihre Matches vollbringen. Und dass sie das dann geschafft haben, dass sie das überstanden haben, sie scheinen jetzt im Turnier zu sein und drin zu sein. Und Tsitsipas hat gegen Cuevas gewonnen und Andrei Rublev hat gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen. Rublev trifft jetzt auf Kevin Anderson. Der hat heute ein ganz schweres Match zu überstehen gehabt. Der hat ihn an 22 gesetzten Dusan Lajovic besiegt. Mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6 und 6:3. Er hatte eine 2:0 Satzführung abgeben müssen, konnte dann aber im 5. Satz seine Nerven bewahren und trifft jetzt auf Rublev. Das ist ein sehr, sehr tolles Match, worauf wir uns, glaube ich, freuen können. Und Tsitsipas trifft auf Aljaž Bedene. Der hat gegen Nikola Milojevic gewonnen in 4 Sätzen. Da ist Tsitsipas sicherlich dann auch Favorit. Lass uns über Roberto Caballes Baena sprechen. Der hat heute in über 5 Stunden gegen Denis Shapovalov gewonnen. Mit 7:5, 6:7, 6:3, 3:6 und 8:6. Zweimal im 5. Satz schlug Shapovalov auf das Match auf. Zweimal konnte Caballes Baena das Break holen und am Ende gewinnt er mit 8:6. Shapovalov, für den ist es eine Riesenenttäuschung nach seinem tollen Turnier, das er beim Turnier in Rom hatte. Hat er hier die zweite Runde nicht überstanden. Der 9 Gesetzte ist ausgeschieden. Caballes Baena trifft auf Grigor Dimitrov, der gegen Andrei Martin in 3 Sätzen gewonnen hat. Caballes Baena, auch einer dieser spanischen Gilde. Und das ist dann ja wirklich dein Steckenpferd, spanische Challenger-Spieler.
Ja, trotz allem kam das überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute auch dieser Sieg von Caballes Baena, der ja so eine ähnliche Karriere wie Pablo Carreño Busta eigentlich gestartet hat. Die hatten mal denselben Coach, Javier Duarte, haben dort zusammen trainiert. und waren oder mehr oder weniger so auf demselben Level. Carreño Busta ist ja dann irgendwann bis in die Top 10 gekommen und Carballes, naja, ist so auf den Challengern hängen geblieben, ne? Und hat dann 2018 in Quito, glaube ich, sein erstes ATP-Turnier gewonnen, war zu der Zeit auch der jüngste Spanier, der einen ATP-Titel seit Rafael Nadal 2011 in Barcelona gewinnen konnte und auch einer der am niedrigst gerankten Spieler, der überhaupt ein ATP-Turnier gewinnen konnte aus Spanien in dieser Zeit. Und ja, das war vielleicht, hat man gedacht, ah, jetzt kommt tatsächlich hier vielleicht der Durchbruch, hat dann aber auch wieder einige ja, Rückschläge ein bisschen gehabt, ist dann, wie gesagt, auch so in diesem Ranking verharzt. Das ist ja dann manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man dann irgendwie nicht in die Top 50 kommt, um dann auch tatsächlich hier mal auch in den Grand Slams auch weiterzukommen. Er ist natürlich ein exzellenter Sandplatzspieler, ein Fighter, Grundlinienfighter, der im Übrigen aber auch sehr stark am Netz agieren kann. Das hat man auch das eine oder andere Mal gesehen, hat viel, viel doppelt mit Pereira unterwegs, auch einem ehemaligen spanischen Profi. Und ja, ich glaube, so langsam merkt man ja auch, dass er dann auch ins beste Tennisalter kommt. Ja, und das, glaube ich, muss man sich auch immer wieder vergewissern. Es sind nicht die Spieler, die dann mit 20 oder irgendwas schon den großen Durchbruch haben. Das sind eben sehr, sehr wenige. Ja, das sind dann die, die wahrscheinlich dann auch richtig, richtig, richtig gut werden. Aber zu einem soliden Top-50-Spieler sich zu entwickeln, das kann eben auch mal so in den Spätzwanzigern noch sehr gut passieren. Und ich glaube, gerade bei Jesper Ehner ist dafür auch so ein Beispiel, wo das sehr gut der Fall sein kann. Und ja, auf dem Sandplatz ist er auch immer noch eine sehr starke Nummer, kann jedem gefährlich werden. Für mich war es trotz allem heute eine Überraschung, denn wie du schon gesagt hast, Shapovalov hat in den letzten Wochen eigentlich auch sehr überzeugt.
Carballes Baena, Spätentwickler, die erst spät dann in die Top 50 oder Top 30 einziehen, da kennen wir in Deutschland ja mit Leonard Struff auch einen, der dann eher den Weg gegangen ist, dass er später dann diese Erfolge dann auch gefeiert hat. Carballes Baena gegen Gregor Dimitrov, wo wir gerade bei den Spaniern sind. Wir werden ein sehr interessantes Duell in der dritten Runde haben zwischen Pablo Carreño Busta und Roberto Bautista Agut. Bautista Agut hat den armen Attila Barlos heute so ein bisschen die Ohren lang gezogen, 6-3, 6-1, 6-2. Carreño Busta hat das gleiche mit Guido Pella gemacht, 6-3, 6-2, 6-1. Welches Ergebnis war für dich das beeindruckendere?
Naja, also Balasch, muss man ja sagen, das ist ja eine ganz witzige Nummer. Ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben. Der hat ja eigentlich schon mal seine Karriere beendet gehabt zwischendurch. Hat dann mal vor ein paar Jahren in Umag so einen Durchbruch gefeiert, als er, glaube ich, ins Halbfinale oder Finale gekommen ist. Und ja, der war eigentlich mit Tennis schon durch. Und der, wo wir gerade bei den Spätstartern waren, der erlebt jetzt auch gerade irgendwie den zweiten, dritten, vierten Frühling, keine Ahnung. Aber er hat dann gemerkt, also an Bautista Agut, da hat heute keinen Weg dran vorbeigeführt. Und ich glaube, das ist auch klar. Also Bautista Agut, das sind viele inzwischen, das ist ja kein Geheimfavorit mehr oder als solches. Also ich glaube, kein Spieler ist dabei, inklusive den wirklich Top-5-Spielern, der gerne gegen Roberto Bautista Agut auch bei einem Grand Slam antritt. Und das ist, glaube ich, eine ganz klare Nummer. Und dementsprechend wird es ja ein richtiger Fight werden, auch mit Carreño Busta. Guido Pella hat mich in den letzten Wochen auch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich von beiden eigentlich davon ausgegangen, dass das eine Dreisatz- oder Viersatz-Geschichte für die beiden werden wird. Und naja, wenn es jetzt aufeinander kommt, das wird bestimmt eine sehr interessante Auseinandersetzung.
Ich glaube auch, dass Roberto Bautista Agut im Moment so ein Gegner ist, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich gegen den unbedingt spielen muss. Das ist ja zum Beispiel auch einer, der Novak Djokovic gerne auch mal Kopfzerbrechen bereitet, der ihn schon geschlagen hat. Und Bautista Agut ist immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen übersehen, aber der ist völlig zu Recht in diesen Ranking-Regionen im Moment. Und das mag nicht das spektakulärste Tennis sein, das mag nicht das flashigste Tennis sein, aber es ist unfassbar solide, was Bautista Agut da abliefert. Und für mich ist er gegen Carreño Busta dann auch der Favorit. Aber wir werden es sehen übermorgen.
Ja, grundsolide, absolut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Djokovic richtig Probleme bereitet, weil Djokovic ja auch so eine Mauer ist, die da gerne agiert. Und da spielt er quasi mehr oder weniger gegen sich selber. Viele andere, die wollen dann auf den Shot gehen, na, und kriegen dann eben, machen den Fehler, werden mehr oder weniger dazu genötigt, diesen Fehler zu machen. Und das passiert bei Bautista Agut eigentlich nicht. Ja, der kann sich da auch sehr gut zusammenreißen, dementsprechend den Ball im Spiel halten. Und das ist etwas, was Djokovic, glaube ich, überhaupt nicht gefällt. Und ja, wenn wir es gerade ansprechen. Ich habe gerade mal geschaut, die beiden sind ja da auch, glaube ich, schon wieder mehr oder weniger auf Kollisionskurs. Ja, da könnte sich ja in den nächsten Runden auch was anbahnen. Dazu muss man sagen, Djokovic hat jetzt auch, gegen Galan wird es wahrscheinlich weniger ein Problem werden, gegen den Qualifikanten aus Kolumbien, aber danach, um das vielleicht auch noch zu erwähnen, Christian Garin, der auch in einer richtig starken Form ist, der junge Chilene, der auch in Hamburg war, dort auch richtig stark war gegen Karen Khachanov. Für mich ist Garin in dem Match der Favorit und dann könnte es gegen Djokovic gehen, finde ich, ist auch ein Match, was Beachtung geschenkt werden sollte.
Ja, du hast es gesagt, Djokovic, der gegen Ricardas Berankis auch, also der hätte sein T-Shirt wieder in den Schrank legen können, das war nicht durchgeschwitzt oder so. 6-1, 6-2, 6-2, trifft auf den Daniel Elahi Galan, der hat gegen Tennis Sundgren in 3 Sätzen gewonnen. Sundgren hatte ja in der ersten Runde gegen Hubert Hurkacz hier in 5 Sätzen gewonnen. Und Christian Garin, der hat sich das Leben heute gegen Mark Polmans zwischendurch ein bisschen selber schwer gemacht, hat aber in 4 Sätzen das Match überstanden und trifft jetzt auf Karen Khachanov. Der hat sich sein Leben auch sehr schwer gemacht gegen Jerzy Wesely. Hatte da schon im dritten Satz eigentlich fast den Sack zu, musste da in den Tiebreak, verlor den und im vierten Satz hatte er dann aufs Match aufgeschlagen, musste dann auch wieder abgeben, beziehungsweise lag auch schon 2 Breaks zurück im vierten Satz, wäre beinahe in den fünften gegangen. Also Karen Khachanov gegen Christian Garin hier auch nochmal eine dritte Runde. Und bevor wir die Herren abschließen, können wir nicht darüber hinwegsehen, dass Marton Fucsovics auch die dritte Runde erreicht hat.
Oh, das freut mich natürlich, insbesondere für dich.
Marton Fucsovics hat gegen Albert Ramos Vinolas mit 7-6, 6-3, 7-5 gewonnen und trifft jetzt auf Thiago Monteiro, der hat gegen Marcus Giron in 3 Sätzen gewonnen. Wo wir bei den Herren sind, können wir auch gerade nochmal aufs Herren-Doppel zu sprechen kommen. Da haben nämlich heute Kevin Kravitz und Andreas Mies ihre zweite Runde gespielt und sie haben gegen Federico Coria und Diego Schwartzmann gespielt und haben 6-2, 6-0 gewonnen. Federico Coria, Diego Schwartzmann, die haben gemeldet, weil sie es konnten und haben die erste Runde überstanden gegen Artyom Sitak und Igor Jelenay, aber sie waren keine Gegner für Kravitz Mies, 6-2, 6-0 und so langsam grooven sich die beiden wieder ein.
Ja, das ist natürlich jetzt keine ausgemachte Doppelpaarung und eingespieltes Doppel, gegen die sie gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, sie sind jetzt wieder auf heimischem Terrain. Ich glaube, sie haben auch schon wieder so ein bisschen gesagt, sie fühlen sich wie zu Hause. Das, glaube ich, macht dann auch schon sehr viel aus. Man sagt, du hast hier schon mal richtig gut gespielt. Warum dieses Jahr eben nicht wieder? Sie waren ja auch in Hamburg, haben dort gesagt, wir können frei aufspielen, wenn wir jetzt nach Paris gehen, weil immer so die Frage aufkam, ist es jetzt ein zusätzlicher Druck oder eben nicht, jetzt nach Paris zu gehen, weil auf der einen Seite ist es die Titelverteidigung, es stehen natürlich auch, wenn jetzt nicht akut, aber nichtsdestotrotz viele Punkte ja auch auf dem Spiel. Und man will sich als Titelverteidiger natürlich auch nicht die Blöße geben und hier dann gleich in der ersten Runde ausscheiden. Oder ist es etwas, wo man eben frei aufspielen kann, weil man sagt, ich habe einfach schon mal hier den Pokal in die Luft gestemmt. Und es war anscheinend eben Letzteres. Und das kann dann natürlich hier auch wieder beflügeln, kann wieder zu einem richtig guten Lauf führen. Und sie sind in den letzten Jahren ja einfach auch auf den Grand Slams immer wieder solide. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Auch wenn es mal so die ein oder anderen Aussetzer zwischenzeitlich dann mal auf ATP-Ebene gab. Das ist aber auch normal. Aber nichtsdestotrotz, wenn es wieder zu Grand Slams gibt, ich glaube, das sind auch Spieler, gerade eben auch Andreas Mies, wir haben das schon mal thematisiert, ist einer, der auf der großen Bühne natürlich gerne steht. Auch wenn es jetzt natürlich nicht das große Publikum da ist, aber er weiß natürlich, das ist ein Grand Slam, da ist die große Aufmerksamkeit da und auch Kevin Kravitz an seiner Seite, die wissen einfach, wann es drauf ankommt und ich glaube, dann können auch sie hier wieder in diesen 2 Wochen in Paris für einige Furore sorgen.
Die beiden treffen jetzt auf Benjamin Bonzi und Antoine Huang. Die haben nämlich gegen Adrien Mannarino und Benoit Paire gewonnen und dann wurden sie in der Pressekonferenz gefragt, ob sie was zu den beiden Gegnern sagen können und haben gesagt, wir haben das Match gesehen, aber ihre Gegner schienen nicht so motiviert zu sein. Ich glaube, Benoit Paire ist auch ganz glücklich, wenn er jetzt mal den Schläger so ein bisschen in die Ecke schmeißen kann und mal ein paar Tage Ruhe hat. Adrien Mannarino wirkte dann vielleicht auch nicht so ganz motiviert. Auf jeden Fall Kevin Kravitz, Andreas Mies haben die dritte Runde erreicht. Wer die dritte Runde nicht erreicht hat, das sind Lukas Kubot und Marcelo Melo. Die haben nämlich gegen Nicholas Monroe und Tommy Paul in 3 Sätzen verloren. Und Kravitz und Mies könnten im Viertelfinale auf Marcel Granollers und Horacio Ceballos treffen. die haben sie, gegen die haben sie letztes Jahr im Halbfinale bei den US Open verloren. Also könnte es hier dann auch eine Revanche geben. Granollers und Sebastian treffen auf Jamie Murray und Neil Skupski in diesem Herrendoppel. Wir haben's gesagt, die Damen werden wir heute ein wenig stiefmütterlich betrachten, aber wir werden das natürlich auch in den nächsten Wochen dann wieder ändern. Arina Sabalenka hat gegen Daria Kasatkina im ersten Satz große Mühe gehabt, hat 7-6 den ersten gewonnen, zweiten ging dann 6-0 an sie. Trifft auf Ons Jabeur, eins der Highlights der dritten Runde, könnte man meinen. 7-6, 6-4, Jabeur gegen die letzte Woche in Straßburg so toll aufspielende Naohi Bino gewonnen. Danielle Collins hat gegen Clara Tauson mit 6-2, 6-3 gewonnen. Auch ein Spiel, auf das wir uns freuen werden können, weil sie trifft nämlich jetzt auf Garbiñe Muguruza. Muguruza hat gegen Kristina Pliskova mit 6-3 und 6-2 gewonnen. Fiona Ferro hat so ein bisschen die Überraschung geschafft. Die an 14 gesetzte Elena Rybakina in drei Sätzen besiegt, trifft auf Patricia Maria Tieck. Sofia Kanin hat sehr zu kämpfen gehabt in dieser zweiten Runde gegen Anna Bogdan, hatte den ersten Satz verloren, lag im zweiten mit Break zurück, konnte dann aber mit 3-6, 6-3 und 6-2 gewinnen. Petra Kvitova machte nicht viel Aufhebens gegen Jasmin Paolini, hat mit 6-3, 6-3 gewonnen, trifft auf Leila N. Fernandes, eine Kanadierin, die gegen Polona Herzog in drei Sätzen gewonnen hat. Und dann können wir noch gerade auf das Match von Laura Siegemund und Julia Görges zu sprechen kommen. Die haben nämlich direkt nach Struff und Altmaier gespielt. Laura Siegemund gewann gegen Görges mit 1-6, 6-1 und 6-3, steht in der dritten Runde, trifft dort auf Petra Martic. Petra Martic hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen in drei Sätzen. Und ganz unten im Draw ist Karolina Pliskova, die an zwei gesetzte Spielerin ausgeschieden. Die hat nämlich gegen Jelena Ostapenko verloren mit 4-6 und 2-6. Und Florian, Ostapenko sah schon wieder so ein bisschen aus wie 2017 bei ihrem French Open-Sieg.
Ja, ich glaube, Ostapenko hat ja in den letzten Wochen und auch hier auf Sand und so weiter, glaube ich, nicht viel geholt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also für die ist das ja hier ein Comeback, wenn man so will. Wird eine interessante Partie gegen eine junge Spanierin, die eben dort auch aufkommend ist. Und wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, bei den Damen, finde das auch sehr erfrischend, wenn dann dort eben auch einige junge Gesichter und hier eben auch wieder auftauchen. Du hast die Kanadierin angesprochen, Fernandes, die ich auch schon auf einigen kleineren Turnieren dort eben öfter mal gesehen habe, Riesentalent hier eben auch ist. Also das ist ja bei den Damen, wo oft dann eben auch so ein gewisser Favoritenkreis dort mit dabei ist, sage ich mal so ein bisschen die Altgediegenen oft dann auch mit dabei sind, aber dass sie hier eben dann auch jetzt wieder neue Gesichter auftauchen, finde ich, ist eine gute Geschichte, und mal schauen, wie sich das dann eben auch weiterentwickeln kann.
Das könnte noch ein ganz, ganz interessantes Turnier werden, weil unten Jelena Ostapenko und Paula Badosa, dann Laura Siegemund, Petra Martic, Clara Burel aus Frankreich, eine der wenigen Lichtblicke am französischen Tennishimmel während dieser French Open, spielt gegen Zhang Zhuai, und Petra Kvitova gegen Leila N. Fernandes. Dieses untere Viertel, da ist nur Petra Kvitova quasi als Big Name, Petra Martic dann noch dazu, aber ansonsten sind da sehr viele Chancen vorhanden, vor allen Dingen für die Spielerinnen. Es könnte noch ein ganz wildes Turnier geben. Lass uns auf den Tag heute zu sprechen kommen, weil heute gibt, oder morgen, morgen die beiden großen Courts liefern einfach unglaublich gute Matches. Auf dem Châtrier Dominic Thiem gegen Casper Ruud, danach Simona Halep gegen Amanda Anisimova, danach Caroline Garcia gegen Elise Mertens und dann Stefano Travaglia gegen Rafael Nadal. Das ist ein Bombentag auf dem Court-Philippe Chatrier.
Absolut. Und ich glaube, vor allem die ersten zwei Matches, das können richtig interessante Cracker werden. Nadal ist ja immer so die ersten Runden in Roland Garros. Also wird das T-Shirt nass oder nicht, ist da eigentlich die Frage oft. Ja. Travaglia hier eben auch ein ganz solider Claycourt-Player, aber glaube ich gegen Nadal einfach im Best of Five sowieso chancenlos. Aber Casper Ruud, das ist eine auch ganz unangenehme Geschichte für Dominic Thiem. Und dementsprechend ist das ein Match, wo ich mich ganz besonders drauf freue. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, auch wenn es schon früh um 11 ist.
Casper Ruud gegen Dominic Thiem, da habe ich auch einen Kringel drum gemacht. Ich bin sehr gespannt darauf, ob Ruud auf dieser Bühne, auf diesem Platz, gegen diesen Gegner, der im Moment vor Selbstvertrauen durch keine Tür passt, ob er da wirklich was ausrichten wird können. Ruud hat seine besten Erfolge und seine größten Erfolge auf Sand gefeiert, und ich bin sehr gespannt, ob er Thiem wirklich ein Match wird anbieten können. Halep Anisimova ist das Rematch von letztem Jahr, da hat Anisimova damals gewonnen. Halep wird alles tun, um das wieder auszumerzen, und dann Garcia gegen Mertens ist für mich auf Augenhöhe, und ja gut, du hast es gesagt, Travaglia gegen Nadal, da ist Travaglia sicherlich wahrscheinlich nur der Begleiter für Nadal in die dritte Runde. Alexander Zverev spielt auf dem Suzanne Lenglen als drittes gegen Marco Cecchinato. Was erwartest du dir von dem Match? Zverev hat sich wirklich mühen müssen durch die zweite Runde. Hat nicht ganz überzeugt. Cecchinato spielt hier gut auf. Ist Zverev trotzdem der Favorit für dich?
Er ist der Favorit weiterhin, alleine schon aus dem Ranking heraus. Allerdings, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, das haben wir auch schon oft thematisiert, dass sich ein Alexander Zverev in den ersten Runden mal nicht so einfach tut. Dazu kommt natürlich, man darf immer nicht vergessen, er spielt sein erstes Sandplatzturnier. Und jetzt kommt wieder der Fakt, was ich vorher schon gesagt habe, ein Marco Cecchinato, der ist halt schon seit Wochen auf Sandplätzen unterwegs. Der hat sich auch anfangs nicht ganz so leicht getan. Der hat Turniere eben hier auch auf Challenger-Ebene in Italien gespielt, dort nicht auch immer hundertprozentig überzeugt. Und Cecchinato ist ein schwieriger Kandidat. Der ist so vielleicht manchmal schon, so muss ich sagen, vielleicht oft so ein italienisches Problem, dass man nicht genau weiß, was dann am Ende tatsächlich rauskommt. Dementsprechend kann das eine richtig enge Kiste werden. Es hängt sehr davon ab, wie Cecchinato das hier angeht. Und wenn er hier in seiner Bestform auftritt, dann wird es richtig schwer für Alexander Zverev. Nichtsdestotrotz bleibt er für mich der Favorit. Er ist einfach derjenige, der die besseren Schläge hat, der, wenn er sein Tennis abrufen kann, dann einfach solider ist und am Ende dieses Match in vier Sätzen gewinnen wird.
Zverev hat hinterher nach seinem Match gegen Pierre Hugerbert gesagt, ja, das ist kein Gegner, der mir so richtig liegt. Die beiden haben bei den Australian Open gegeneinander gespielt, Cecchinato und Zverev. Damals hat Zverev in drei Sätzen gewonnen. Das Problem ist nur, Cecchinato auf Sand und Cecchinato auf Hartplatz, das sind zwei verschiedene Spieler.
Ja, das stimmt schon. Und wie gesagt, sehr entscheidend ist einfach die Matchpraxis zurzeit. Also das macht im Moment, glaube ich, doch einen großen Unterschied aus. Dazu kommen noch diese völlig unberechenbaren Bedingungen dann eben auch in Paris, beziehungsweise ungewohnten Bedingungen. Da ist einfach jeder, der im Vorfeld schon viele Matches gespielt hat, ist einfach vom Vorteil. Ja, und da werden sich einige einfach ein bisschen reingrooven müssen. Beim Alexander Zverev sowieso, jetzt mal vollkommen, glaube ich, Bodenbelag unabhängig. Und deshalb ist es natürlich schon eine offene Geschichte. Aber wie gesagt, wenn er sein bestes Tennis abrufen kann, dann muss er das einfach packen.
Ich möchte gerne ein Achtelfinale Alexander Zverev gegen Jannik Sinner sehen.
Ja, da bist du nicht alleine. Da wäre ich gerne mit dabei. Und ich glaube, da sind wir, die Italiener, wir haben über sie schon gesprochen, da kommt eben einiges noch auf uns zu, allen voran Jannik Sinner, aber auch ein Lorenzo Sonego, der dort eben mit dabei ist. Da gibt es eine richtig interessante Partie. Jetzt warten wir mal natürlich erstmal die Runden ab, aber ein Sinner gegen Zverev, das wäre ein Schmankerl.
Das wäre ein Schmankerl, absolut. Aus deutscher Sicht sind noch Tim Pütz am Start morgen. Der spielt mit Frederik Nielsen zusammen Doppel. Die spielen gegen John Peers und Michael Wienes, die Hamburg-Sieger aus der letzten Woche. Und Laura Siegemund spielt mit Vera Zvonareva zusammen. Die beiden US Open-Siegerinnen spielen gegen Nicole Melica und Iga Swiatek. Iga Swiatek morgen um 11 Uhr gegen Jeannie Bouchard auch auf dem Platz, auf dem Court Simon Mathieu. Das war unser etwas anderer Rückblick auf Tag 5 der French Open. Florian, ich danke dir sehr. Viel Spaß weiterhin dort, wo immer du auch bist.
Dankeschön, gerne.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Auf Twitter bin ich sowieso morgen wieder den ganzen Tag für euch da. Und ansonsten, morgen gibt es kein Daily, aber am Samstag dann wieder zusammen mit Lukas Zara vom Standard aus Österreich. Und dann werden wir auch mal auf das Dominik-Team-Match häufiger zu oder ausführlicher zu sprechen kommen und dann auch nochmal über Alexander Zverev sprechen. Und dann haben wir auch die Damen im Blick. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.